Herr Jesus Christus, ich bete jetzt nochmal so, dass du unsere Herzen berührst, auch mit deinem Wort. Dass du zu uns sprichst, dass du uns anrührst, dass wir Zuversicht und neue Hoffnung bekommen. Amen. Ja, ich hoffe, in der Kollekte ist genug reingekommen, dass ich meine Predigt auch hier zu Ende halten kann. Sonst muss ich ja vorher abbrechen, also es tut mir leid. In unserer Jahreslosung, da heißt es, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ist ja ein toller Spruch. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So heißt es, ein bisschen verkürzt, aus Psalm 73, Vers 28 in dieser diesjährigen Jahreslosung. Ja, und heute Morgen kurz nach 8 oder irgendwann, als wir beim Frühstück saßen, ging mein Handy. Und ich dachte so, heute predigst du, wenn du Gott nahe bist, dann bist du glücklich. So, und als erstes ging es ins Telefon, mein Handy, mein Sohn rief an. Die sind im Moment unterwegs, die waren bei meiner anderen Tochter in Worms und saßen im Zug auf dem Rückweg. Und vor Mainz hatte der Zug an der falschen Haltestelle wohl gehalten. Der ist nicht bis zum Hauptbahnhof gefahren, sondern eine Station vorher endete der. Das haben die irgendwie nicht mitgekriegt. Jedenfalls irgendwann haben sie wohl gemerkt, dass sie im falschen Zug sitzen. Jonas springt raus, Tür geht zu, Zug fährt in die andere Richtung, Elisabeth sitzt noch drin. Beziehungsweise sie stand an der Tür und kam nicht mehr raus. Große Panik. Zum Glück haben die Handys und haben sich dann irgendwie miteinander abgestimmt, wie es dann nun weitergeht. Und kleinlaut rief Jonas an. Und dann sagte er noch, naja, und ich habe die Fahrkarten und das Geld und so weiter. Oh je, dachte ich. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und da habe ich gebetet für sie, dass es auch ihr Glück werde. Und naja, sie haben das wohl alles ganz gut auf die Reihe gekriegt. Die sitzen jetzt im richtigen Zug. Die haben sich wiedergefunden in Mainz und alles gut gegangen. Und Gebet ist erhört worden. Wie schön ist das, in all diesen manchmal auch kleinen alltäglichen Begebenheiten in Gottes Nähe sein zu dürfen. Irgendwo hin zu können mit seiner Not, mit seinen Fragen, mit seinen Sorgen, die man da hat. Und erleben darf, wenn ich ihm nah bin, dann finde ich Frieden. Dann finde ich wieder Glück. Die Suche nach dem Glück ist ja so mittlerweile ganz, ganz modern. Es gibt ja so verschiedene Fernsehsendungen und Moderatoren und Kabarettisten, die sich dem widmen. Bis dahin, dass ganze Bücher in großer Zahl darüber geschrieben werden, wie man denn das Glück findet. Und sogar biologische Untersuchungen werden durchgeführt, um dem Glückshormon letztlich auf die Spur zu kommen. Dabei gibt uns Gottes Wort doch eine völlig einfache, banale Lösung. Sei Gott nahe und du bist glücklich. Punkt. Es klingt so einfach. Meine Frage, wer fühlt sich im Moment Gott so nahe? Wer fühlt sich im Moment Gott so nahe, dass er sagen kann, boah, ich bin komplett glücklich, ganz glücklich. Hand hoch. Sind gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, mehr. Ich hätte gedacht, wir würden jetzt alle Arme hochgehen. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich mit uns sind, dann ist das genau so, wie sich das Bild gerade dargestellt hat. Nicht jeder wird so überzeugt antworten können, dass er Gott jetzt besonders nahe ist und dass er sehr glücklich ist. Die Suche nach dem Glück ist nämlich ein ganz steiniger Weg. Oder kann ein recht steiniger Weg sein. So lesen wir das in der Andacht über die Jahreslosung in unserem Gemeindebrief zum Beispiel. Und dort heißt es treffend, das Glück stößt auf Widerstände. Und auf Gott zu vertrauen ist keine Garantie für ein lockeres und leichtes Leben. Ich denke, wir sollten unseren Losungstext einmal ganz im Zusammenhang lesen. Allein der eigentliche Vers aus Psalm 73, 28 ist ja eigentlich nur ein Extrakt aus diesem Vers. Und da heißt es eigentlich wörtlich, und in seiner Gänze heißt er, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Was mir so direkt aufgefallen ist, hier steht ein Aber. Aber, das ist meine Freude. Ein Aber ist in der Bibel immer ein wichtiges Wort. Ein Aber des Glaubens. Ein Aber in Gottes Wort steht dafür, dass manches anders ist, als wie ich gedacht, als wie ich gewünscht, als wie ich gehofft oder wie ich geplant habe. Es bezeichnet oft ein Ringen, ein Kämpfen um die Beziehung zu Gott. Und oftmals läutet dieses Aber auch einen festen Entschluss ein. Auch wenn die Dinge sich nicht wunschgemäß entwickeln, dennoch zu Gott zu halten und mich ihm und meinem Leben ihm anzuvertrauen. Dennoch, trotzdem. Dieses Aber hat oft mit einem Glaubenskampf zu tun. Und ich möchte uns diesen ganzen Kampf, den der Verfasser des 73. Psalms Asaf durchkämpfte, um seinen Psalm mit der Aussage zu schließen, dennoch ist es meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, einmal ganz im Zusammenhang lesen. Wir hören auf Psalm 73. Gott ist dennoch Israels Trost, für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hofart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Und was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu den Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste irgendetwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Dieser Psalm ist das gewaltige Zeugnis eines inneren Kampfes, eines Seelenkampfes von Asaf und ein großer Sieg des Glaubens. Es ist vergleichbar mit Hiob, was Hiob erlebt und hat seine Parallelen sicherlich im Psalm 37 oder im Psalm 49, wo es um die gleiche Thematik geht und wo ich vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal drüber geredet habe. Als Asaf diesen Psalm verfasst hat, da war der Kampf allerdings schon für ihn gewonnen. Denn in Vers 1, da heißt es, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Also er geht davon schon, er weiß das schon, dass Gott sein Trost ist. Und er schließt diesen Psalm, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Also irgendwo ist das positiv eingerahmt. Aber dazwischen, zwischen diesen Versen, dann gibt er Zeugnis von dem, was er erlebt hat. Dann macht er deutlich, was eigentlich dazwischen einfach abgegangen ist, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und er gibt Zeugnis davon, dass sein Glaube angegriffen war und dass er sogar beinahe wäre gestrauchelt an diesen ganzen Fragestellungen. Und was ihn umtrieb, das war eine ganz bittere Erfahrung, die, wie gesagt, auch im Buch Hiob und in anderen Psalmen zur Sprache kommt. Was ihn umtrieb, war, dass so manchem Gottlosen es besser ging wie ihm. Dass es manchem Gottlosen gut geht und so mancher Fromme dagegen richtig leiden musste. Das verstand er nicht. Das ist für einen Gläubigen aus dem Alten Testament sogar noch viel unverständlicher. Dadurch, dass Lohn und Vergeltungsdenken, so nach dem Motto, Gott segnet die Gesetztreuen und straft die Gottlosen, in vielen Aussprüchen des Gesetzes und der Propheten und auch der Psalmen so beschrieben wird. Wo Gott immer ganz deutlich sagt, da wo du das Gesetz hältst, bist du gesegnet, wenn du es nicht tust, bist du bestraft. Und Asaf guckt sich das an in seinem Leben, wie er lebt, merkt, dass er viel Stress hat dadurch, dass er bestraft wird, dass er gezüchtigt wird und alles Mögliche, aber sich krampfhaft bemüht, doch Gottes Gesetz zu halten. Er möchte doch auf der Seite Gottes stehen und hat es schlechter dabei. Das versteht er nicht. Und aus seiner Sicht sieht es so aus, als würde Gott gerade das Gegenteil machen. Ist doch schlimm, oder? Die Gottlosen werden hier beschrieben als selbstbewusst und offensichtlich sehr erfolgreich. Sie leben auf Kosten der anderen und auch auf Kosten der Frommen. Sie kritisieren Gottes Handeln und Ordnung und stacheln die Frommen dazu auf, ihren Glauben zu hinterfragen und im besten Fall ihn auch sein zu lassen. Auch bei Asaf ist das nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Dem Psalmisten waren selbst die Zweifel gekommen, ob es denn notwendig sei, auf ein reines Herz und auf ein reines Gewissen zu achten, sich damit zu quälen. Schien es nicht im Vergleich mit den anderen vergeblich, dass er sich immer noch an den anspruchsvollen Rahmen des Gesetzes hielt. Macht doch keinen Sinn. Sein ganzes Bemühen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, brachte ihm offensichtlich keine Zeichen göttlichen Wohlgefallens. Stattdessen trafen ihn tagtäglich Gottes Züchtigungen. Ich verstehe Menschen, die über das Zeitgeschehen oder über Schicksale von anderen Menschen nachdenken, dass sie Zweifel an Gott bekommen. Ich verstehe das nur zu gut. Ich selbst kenne die Fragen des Zweifelns. Ist Gott wirklich der Gütige? Ist er wirklich allmächtig? Handelt er wirklich immer gerecht? Warum haben denn in Wirtschaft und Politik, in Kriegen und in unzähligen Verbrechen immer wieder Menschen, die Gewalt ausüben, Erfolg? Warum leiden Unschuldige? Warum erhört Gott so viele Gebete seiner Kinder um Gesundheit, um geheilte Beziehung oder um Lebensglück? Warum erhört er das scheinbar nicht? Warum? Oh, ich kann den Asaf so gut verstehen. Das sind Fragen, die mich auch immer wieder umtreiben. Aber Asaf ist bei diesen Fragen nicht stehen geblieben. Und er macht was ganz Geniales. Und etwas, was mich fasziniert und was mir Mut macht. Asaf hat keine Antworten im ersten Moment auf diese Fragen. Und er lässt diese Zweifel auch zu. Und er stellt diese Fragen auch in seinem Psalm. Und das finde ich so toll. Und dann steht hier was ganz Bemerkenswertes, was man ganz schnell überlesen kann. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Bis er sich aufmachte. Klarheit und Hilfe erfuhr Asaf in seinen Fragen erst, als er Gott in seinem Heiligtum begegnet. Wie es in Vers 17 heißt. Zuletzt ging er in das Heiligtum Gottes und dachte über das letzte Ziel, die Bestimmung der Menschen nach. Für die Gottesfürchtigen bedeutet das ein Leben mit Gott in Ewigkeit. Ein Leben, in dem alle Tränen einmal abgewischt werden, so wissen wir aus Offenbarung. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, wo es heißt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Etwas, was Asaf wusste, etwas, was Asaf deutlich wurde in der Gegenwart Gottes erst. In der Begegnung mit Gott ist es lebendig geworden in ihm. Und das andere, was ihm da klar wurde, dass die Gottlosen ewig verdammt sind. Ewige Höllenqual leiden müssen. Im Heiligtum Gottes, vor dem Angesicht Gottes, in der Begegnung mit Gott, wurde ihm eine neue Sicht der Dinge geschenkt. Und das ist der Durchbruch. Asaf erkannte, dass ihm seine offensichtlichen Eindrücke zu Narren gehalten haben. Er hatte sich selbst mit anderen verglichen, das war sein Fehler, und nicht sich und die anderen im Licht Gottes gesehen. Er hatte die Dinge des Lebens nicht von der letzten Wirklichkeit her gesehen, nicht von Gott her, sondern nur aus der Situation. Der Psalmist erkennt hier klar, dass der gottlose Gott nicht zum Narren halten und ihm entkommen kann. Es bleibt jedoch offen, wann seine Strafe kommt. Sie muss nicht zwangsläufig in einem irdischen Leben kommen, aber sie kommt, gewiss. Spätestens beim letzten Gericht, in das der Gottesfürchtige ohne Sorge gehen darf. Bestand, das erkennt er in der Gegenwart Gottes, hat nur ein Leben, das vor Gott Bestand hat. Ein Leben, das Jesus Christus geheiligt hat. Das finde ich so toll, dass Asaf in seiner Frage nicht wegläuft, nicht aus der Gemeinschaft wegrennt, nicht wegrennt und sagt, da gehe ich nicht mehr hin in diese blöde Kirche oder was weiß ich, sondern dass er sich wirklich aufmacht dahin, wo Gott zu finden ist. Und dass da sich alles ändert. Und er erkennt, was wirklich Bestand hat. Er erkennt im Prinzip, was uns der Korintherbrief, was Paulus uns überliefert im ersten Korintherbrief, wo er lehrt, was wirklich wichtig ist. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Da liegt es. Da liegt der Schlüssel für alle, für alle Zweifel, für alles Erleben von Ungerechtigkeit, von Ungemach, von großen Fragen, die wir haben, dass letztendlich durch Jesus Christus wir reingemacht worden sind zu einem ewigen Leben in und mit Gott. Und angesichts dieser Perspektive betrachtet der Asaf noch einmal seinen eigenen Weg. Dass er von Gott gerecht gesprochen ist, dass er Bestand hat vor Gott. Und dann denkt er nochmal drüber nach, was er Gott eigentlich vor den Latz geknallt hat. Was eigentlich die Probleme waren, die er eigentlich so mit zu Gott gebracht haben und die ihn so unglücklich gemacht haben. Die ihn so verzweifelt gemacht haben. Die ihn ja fast dazu gebracht hätten, seinen eigenen Glauben über Bord zu schmeißen. Angesichts dieser Perspektive betrachtet er noch einmal seinen Weg. Und er gesteht, dass ihm seine Verbitterung über das Glück der Gottlosen jegliche Einsicht in Gottes Realität geraubt hatte. Dass er im Neid auf den Erfolg der Gottlosen seine Bestimmung als Mensch vor Gott zu leben gefährdete. Egal welches Unglück du erlebst, egal welche Schwierigkeit du gerade durchmachst, egal wo du angefochten bist in deinem Glauben, deine Bestimmung ist es, mit Gott zu leben. Das wird davon nicht in Frage gestellt. Das ist hart manchmal, wirklich auch emotional in den Griff zu kriegen, diese Schwierigkeiten, die wir haben. Aber die Wahrheit ist, deine Bestimmung ist, mit Gott zu leben, und zwar in Ewigkeit, über dieses Leben hinaus. Und die Wahrheit ist in deinem Leben, dass Gott deine Tränen abwischen wird. Bei jedem von uns, die wir an Christus glauben, werden wir an einen Punkt kommen, wo alle Tränen und aller Schmerz und alles Leid aufhören wird. Das ist uns verheißen. Jetzt erkennt Asaf auch den geistlichen Wert seines Stehens vor Gott. Er bekennt, dass Gott immer bei ihm ist. Er sagt, ich bin doch stets bei dir. Du hältst mich doch bei meiner rechten Hand. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er vorher angeklagt hatte. Das ist Gewissheit des Glaubens. Das erhalten wir immer wieder in der Begegnung mit Gott. Da, wo wir zu Gott kommen, deshalb ist es so wichtig, zu Gott kommen und das nicht einfach irgendwo hinten abzulegen, dass wir die Gewissheit des Glaubens wieder neu finden. Dass wir in diese Zweifel kommen, dass wir dieses Warum fragen, dass wir sagen, ich verstehe das alles nicht. Das gehört zu unserem Leben ein Stück mit dazu. Aber es ist wichtig, dass wir damit wieder zu Gott kommen, damit wir wieder neu in die Gewissheit des Glaubens finden. Das lerne ich von Asaf. Deshalb ist die Begegnung hier für den Psalmisten so wichtig. Deshalb ist diese Begegnung auch für dich heute so wichtig, damit du wieder und wieder die Gewissheit erlangst. Ich bin doch stets bei dir. Ich halte dich bei deiner rechten Hand, dass du darin gewiss bist, dass Gott deine Hand hält, auch wenn du großes Leid erfährst. Gott sei Dank kann es auch heute genauso vorkommen, dass du Gott in Jesus Christus begegnest. Hier und jetzt. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Deshalb ist es gut, heute hier zu sein, sich morgens aus dem Bett zu quälen, manchmal als Familie die Kinder irgendwie da in den Griff zu kriegen und pünktlich hier zu sein und all diese Sachen. Es ist gut, hier zu sein. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Deshalb beten wir zusammen. Deshalb segnen wir einander. Deshalb feiern wir Abendmahl. Deshalb treffen wir uns mittwochs zum Gebet. Deshalb bleiben wir auch nach dem Gottesdienst noch zusammen und unterhalten uns und reden miteinander, nicht übereinander. Und reden miteinander, beten füreinander. Damit du wieder in die Gewissheit kommst. Das ist der Sinn von Gemeinschaft. Damit du wieder Gewissheit erlangst. Gott hat doch alles in seiner Hand. In Jesus hält er dich fest. Seiner Führung kannst du dich im Leben und im Sterben getrost anbefehlen und deine Hand getrost in seine legen. Und wenn du das selber nicht mehr glauben kannst, dann kommt Bernd und sagt, ich bete für dich. Und dann glaube ich das wieder. So funktioniert das. Und deshalb brauchen wir das. Ich brauche immer wieder die Gewissheit, ich bin eingebettet in Gottes Plan. Ich brauche die Gewissheit darüber, dass Gott mich leitet nach seinem Rat und nimmt mich am Ende mit Ehre an. Im Himmel und auf Erden ist die Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus der ausreichende und überwältigende Reichtum des Glaubenden. Das haben wir fest. Das kann uns niemand nehmen. Das erkennt Asaf in der Begegnung mit Gott. Und deshalb kann er das am Ende ganz anders schreiben, als wir angefangen hat. Alles, was Asaf körperlich und seelisch ermüden lässt, auch die Schatten, die das hohe Alter und der Tod vorauswerfen, auch die erfolglosen Gebete, auch die Züchtigungen und Nachteile, die er als Kind Gottes erträgt, all das wird aus einer neuen Perspektive betrachtet. Und wenn ihm im Leben auch manches zu entgehen scheint, bleibt ihm doch Gottes Trost und Erbteil. Und zwar auf ewig. Voll Vertrauen und Überzeugung fasst Asaf nun zusammen. Wer von Gottes Wegen abweicht, wählt zwangsläufig das Verderben. Für ihn selbst hingegen ist die Nähe Gottes Quelle und Grund der Zuversicht. Aus dem allgemeinen Bekenntnis aus Vers 1 wird ein persönliches Bekenntnis und Zeugnis. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist der Weg zum Glück. Genau so funktioniert es. Es ist der Weg zum Glück, Gott nahe zu sein. Weil es uns herausreißt aus der Ungewissheit des Glaubens in die Gewissheit des Glaubens. Und ich lade uns jetzt alle ein, in die Nähe Gottes zu treten. Alle, die Zweifel haben, tritt in die Nähe Gottes. Alle, die enttäuscht sind, vielleicht weil ihre Gebete nicht erhört wurden. Alle, die Angst haben, kommt jetzt in die Gegenwart Gottes. Jesus Christus ist hier, der uns verheißen hat, mitten unter uns zu sein. Sag ihm deine Not. Sag ihm deine Zweifel, deine Ängste. Fang an, aus seiner Perspektive dein Leben zu sehen. Dann wirst auch du glücklich. Amen.